Das, sagt deine Chefin, kommt mir nicht mehr ins Büro. Im Prinzip ist es eine rassistische Publikation. Man kann dieses Blatt nicht Zeitung nennen und damit aufwerten. Na ja, weichst du vage aus. Man kann keinen Artikel verfassen, wenn man nichts hat, worüber man schreiben kann. Leute, die was zu schreiben haben, schreiben nicht für den Clarion. Deine Bemerkung beruhigt sie nicht. Ihre Wangen röten sich. Es ist absolut unglaublich, sagt Tracy und wirft die Zeitung auf den Schreibtisch, wo sie sich entfaltet und ein Foto sichtbar wird mit mehreren Top-Regierungsmitarbeitern in gut geschnittenen Anzügen neben einem Foto mit verlotterten, wenn auch triumphierend reinblickenden Männern und Frauen, die Fleisch über einem Feuer vor einem Farmhaus braten. Es ist wie der verdammte Krieg, sagt deine Chefin und dreht die Zeitung um, sodass die Sportseite mit zwei Spitzen-Cricket-Spielern oben aufliegt. Sie singen. Sie triumphieren. Sie haben noch jede Menge weiterer Farmen besetzt, weil das alte Fossil es befohlen hat. Es war schon immer Teil seines Plans. Das haben die Leute in der Werbeagentur gesagt, aber ich habe mich immer für dieses Land eingesetzt. Ich wollte es nicht glauben. Kannst du dir vorstellen, dass ihnen befohlen wurde, loszuziehen und das Zuhause ehrlicher, hart arbeitender Menschen zu zerstören? Sie steht mit verschränkten Armen und zusammengebissenen Kiefern da, während du an die Zeiten in der Agentur denkst und an die Happy Hour mit kostenlosen Drinks freitagsabends im Pub der Firma. Du erinnerst dich nicht an Situationen, wie sie deine Chefin erwähnt hat. Im Gegenteil. Du erinnerst dich daran, wie deine Chefin deinen Preis einem anderen Werbetexter überreicht hat. Du fühlst dich, als würde dein Bauch zwischen deinen Hüftknochen herausfließen und eine Pfütze auf dem Boden bilden. Mach dir deswegen keine Sorgen. Die Zeitungen schreiben, was die Politiker ihnen sagen. Es gibt gute Nachrichten, sagst du leise, außer Atem. Alle 5 Jahre, murmelt Tracy. Alle 5 Jahre sind wir in Gefahr. Leute wie ich. Unsere Häuser werden dem Erdboden gleichgemacht. Im Römischen Reich haben sie das mit Sklaven und so getan. Nur wegen der Stimmen bei den Wahlen. Ich kann einen Bericht schreiben, sagst du. Nein, schieß los, sagt sie. Green Jacaranda wird nichts passieren, solange wir Zugang zum Minister für Tourismus haben. Du sprichst länger als gedacht. Nach den ersten Sätzen hast du die Aufmerksamkeit deiner Chefin. Gut, sagt Tracy, als du geendet hast. Du sagst die Vorsitzende des Frauenclubs? Schreib das auf jeden Fall in den Bericht, Tambo. Das ist ein Erfolgsrezept. Win-win. Jeder weiß von diesen Frauenclubs. Unsere Geldgeber werden begeistert sein. Deine Chefin verlangt Kostenschätzungen für deine Familie und andere Dorfbewohner, die an dem Projekt teilnehmen und Rondavels für die Touristen auf deinem Hof bauen und zum Unterhaltungsprogramm, zur Verpflegung und zu anderen Dienstleistungen beitragen wollen. Du versprichst deiner Chefin, dass sie den Bericht, inklusive Empfehlungen, früher als gewünscht, vielleicht schon am Abend des nächsten Tages, in der Hand halten wird. 21. Kapitel. Du arbeitest bis spät am Abend im Büro. Am Mittag des nächsten Tages ist der Bericht fertig. Tracy liest ihn, erteilt ihre Zustimmung und ruft dich in das Vorstandszimmer, wo ihr die Berechnungen bis auf den letzten Ballen Stroh für die Dächer der VET Rondavels fertig macht. 2 Wochen später kehrst du von einer zweiten Fahrt ins Dorf zurück. Du glühst vor Freude. Die Königin von Afrika ist ausnahmsweise einmal zu beschäftigt mit Kundinnen in ihrem Geschäft, um dich zu bemerken. Und Sister Maigamo sieht mehr denn je so aus, als würde sie gleich zu einem tätlichen Angriff übergehen. Du drückst ein einziges Mal auf den Knopf für den Aufzug und die Türen öffnen sich. Kaum bist du da, wird Patsy ins Vorstandszimmer zu einer Besprechung mit dir und Tracy gerufen. »Ich nehme an, alles ist gelaufen wie geplant?« fragt die Chefin und rollt einen Kugelschreiber zwischen Daumen und Zeigefinger. »Es läuft«, versicherst du deinen Kolleginnen. »Ausgezeichnet. Lass uns hören«, sagt Tracy. »Handgeschrieben«, sagst du und ziehst die Aktenmappe aus deiner Tasche. Du hast 10 handschriftliche Seiten, die du beim Mittagessen in der Raststätte bei Rusapi zusammengestellt hast. Ich habe Folgendes getan, setzt du an und nimmst ein Blatt. Ich habe in die Liste mit unseren Anforderungen eingetragen, wer welche Aufgabe übernimmt. Und in der 3. Spalte habe ich vermerkt, wer Mitglied meiner Familie ist. Ich kann alle Teilnehmer zuordnen, versicherst du deiner Chefin. Und auf diese Weise kann ich bei jeder Aufgabe den Verwandtschaftsgrad erkennen. Die Chefin studiert die Tabelle. Es waren 3 große Rundavels und 4 kleine, Bau und Miete, fasst Tracy aus dem Gedächtnis zusammen. Das wissen Sie, entgegnest du. Wir müssen uns ein winziges Stückchen in den Wald ausdehnen, doch als das feststand, habe ich dem Mambo eine kleine Zusatzsumme gezahlt. Nennen wir es einen Mundverschließer. Du kicherst genüsslich über deinen Witz. Niemand sonst lacht. Tracy rollt den Kugelschreiber mit 4 Fingern über die Handfläche der anderen Hand. Auch die Wasserversorgung, fährst du etwas nervös fort. Gespeist aus dem Fluss aus den Bergen, wie besprochen, mindestens einen Anschluss für 2 Bauten. Sanitäre Einrichtungen, Männer und Frauen getrennt mit Dusche. Manche der Gäste gehen vielleicht lieber nicht zum Fluss. Werden Sie den Zeitplan einhalten? Fragt deine Chefin. Ja, sagst du. Sie vertrauen mir jetzt. Meine Mutter und die Vorsitzende waren mit allem einverstanden. Bist du sicher? Fragt deine Chefin. Ich bin mir sicher, antwortest du. Großartig. Tracy steht auf. Patsy, bleib hier bei Tambuzai. Kalkuliert, was für das Essen notwendig ist und fangt an zu bestellen. Lieferdatum? Fragt Patsy. Sag ihnen, dass es noch nicht genau feststeht, antwortet Tracy. Deine Chefin hält dir die Hand hin. Als du auf sie zugehst, glüht ein winziger roter Fleck im Fenster, das auf das Hotel Thomas hinausgeht. Eine junge Frau hält sich einen Kopfhörer an die Ohren. Sie blickt auf, als hätte ihr jemand gewinkt. Dann tänzelt sie davon. Ich glaube, wir setzen den Mambo auf die Honorarliste, sagt Tracy nachdenklich. Das wird das Beste sein. Du versicherst Tracy, dass sie am nächsten Morgen alle erforderlichen Vereinbarungen haben wird. Unterschriftsbereit für die Begünstigten im Dorf. Wegen der Verträge, sagt Tracy sehr vorsichtig. Meinst du, dass wir es für weniger machen könnten als vorgesehen? Als wir gesagt haben? Ein Eröffnungsangebot? Nennen wir es Öko-Eröffnungsangebot. Du siehst deine Chefin ausdruckslos an. Ich weiß, dass du mit den Verhandlungen schon angefangen hast, fährt sie fort. Diese Rückmeldung kam, als du schon weg warst, von unseren Partnern. Die Bitte in ihrem Blick dreht sich und wird zur Unterwerfung. Das hast du noch nie zuvor gesehen. Verwundert schaust du ihr direkt in die Augen. Dein Mut hält ein paar Sekunden an. Das hast du auch noch nie getan. Du blickst weg, bevor es deine Chefin tut. Der Partner aus Amsterdam sagt, dass es im Prinzip okay ist. Aber sie bitten um einen Rabatt. Wegen der Verspätung. Außerdem heben sie den neuen Ort hervor. Sie betrachten ihn als größeres Risiko. Das ist ihre Wahrnehmung. Ich habe ihnen versichert, dass es dort vollkommen sicher ist. Da haben sie angefangen, von Wertzuwachs zu sprechen. Wert? Wiederholst du unsicher. Du hattest recht, Tracy. Das Dorf stellt einen großen Wert dar. Vor allem jetzt, wo Mai voll hinter allem steht. Sie will dich kennenlernen. Afrika, ergänzt Tracy. Wie sollen wir den verdammten Kontinent aufwerten? Ach, warum haben sie nur diese Farmen besetzt? Aber fangen wir nicht wieder damit an. Die Farm hatte einfach Wert. Vom Dorf erwarten sie mehr. Ich tue, was ich kann, sagst du und bemühst dich, ruhig zu klingen, obwohl du unter den Armen schwitzt. Ich arbeite mir den Arsch ab und mache vieles, das schwierig ist, damit wir unser Ding durchziehen können, weil ich an dich glaube. Du musst daran glauben, dass ich dir Wert bringe, Tracy. Deine Chefin denkt kurz über das nach, was du gesagt hast, bevor sie sagt: Ja, ich weiß. Du engagierst dich in deinem Dorf. Das ist deine Aufgabe. Ich spreche mit Amsterdam. Das ist meine Aufgabe. Für Amsterdam ist es offensichtlich die Farm. Das Dorf bedeutet für sie was anderes. Vielleicht weniger interessant. Was anderes? Wiederholst du. Interessant? Wir arbeiten daran, es interessant zu machen. Aus unserer Perspektive ja, versichert dir Tracy. Absolut. Wir sprechen im Prinzip über echte Öko-Werte, über Authentizität wie Hirse und Strohdächer, Milch direkt aus dem Euter. Das haben wir noch nie gemacht. Das sind neue Werte. Sie sprechen von dem Rest. Du weißt schon, diese Sachen, die sie mit einem Dorf verbinden, auf unserer Landmasse, wie authentisches Tanzen, minimale, Lendenschürze, nackte Oberkörper. Als du zu verstehen beginnst, senkt sich die Luft im Raum auf den Boden herab. Draußen fliegen die Vögel zu ihren Schlafplätzen. Das Laub verwandelt nicht länger Kohlendioxid in Sauerstoff. Nackte männliche Oberkörper sind normal bei traditionellen Tänzen. Tracy kann nur Frauen meinen. Tracy, protestiert Patsy. So etwas ist im Moment zu heikel. Diese Leute auf den Farmen. Wir müssen was tun. Jeder weiß das. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir einen Weg finden. Es ist besser, wenn niemand etwas enthüllt. Rote Wellen fluten über Tracys Gesicht. Sie sieht weder Patsy noch dich an. Perlenketten, schlägt sie vor. Die Leute haben doch immer jede Menge davon. Patsy kichert und wendet sich flüsternd dir zu.
Ewo, Königin des Dorfes.
Tracy ärgert sich über die Königin des Ghettos. Verstehst du nicht? Schnauzt sie. Das ist nicht zum Lachen. Begreif doch. Wir haben keine Wahl. Wir müssen. Du gibst zu verstehen, dass du die Sache im Kopf behältst und eine Möglichkeit finden wirst, das Angebot zu überarbeiten. Du verbietest dir zu hyperventilieren, ringst mit den Veränderungen und bemühst dich, deine gute Stimmung beizubehalten. Bar Tabitha wartet auf dich, um dir das Tor zu öffnen und es nach dir wieder zu schließen, als du mehrere Stunden später mit dem Wagen nach Hause kommst. Ma Tabitha steht in der Küche vor dem Herd. Ma Tabitha, sagst du. Du hast keine Anweisung hinterlassen, dass sie kocht und willst allein sein.
Da sind Leute, die auf sie warten, sagt Ma Tabitha.
Sie hört auf, in einer Pfanne zu rühren und blickt argwöhnisch. Leute? Wer? Fragst du.
Sie wollten warten, als ich ihnen gesagt habe, dass sie nach Mutare gefahren sind. Ich habe ihnen gesagt, dass sie nicht da sind, und sie haben gesagt, dass sie das wissen. Da habe ich gesagt, na gut, ich stelle was auf den Herd, weil sie nicht auf mich gehört haben und nicht gegangen sind.
Sie senkt die Stimme so sehr, dass du sie fast nicht mehr hören kannst.
Ich kenne diese Sorte Frauen. Deswegen habe ich gedacht, diese Leute lassen sich von mir nicht sagen. Also koche ich für alle.
Tambuzai, ruft eine energische Stimme aus dem Wohnzimmer. Komm her und begrüße uns. Warum fragst du Mama dort in der Küche? Wenn du was wissen willst, dann komm.
Die Hochstimmung, die du beim Verfassen des Angebots empfunden und so lange aufrechterhalten hast, versiegt. Eine Ameise kriecht über deinen Nacken. Dutzende kriechen über deinen Kopf. Du holst tief Luft und widerstehst dem Drang, die Insekten wegzuwischen. Sie haben dich so oft heimgesucht und du weißt, dass sie nicht da sind. Du sagst zu Ma Tabitha, dass alles in Ordnung ist, wappnest dich und gehst ins Wohnzimmer. Du umarmst deine Tante.
Maouya, mein Nini. Willkommen, Kiri, sagst du automatisch. So nett von euch zu kommen. Seid willkommen. Wie geht es Nyasha und meinem Cousin-Schwager, mein Nini? Kiri, wie geht es deiner Tante Mai Manyanga?
Ein Insekt krabbelt an deinem Arm hinunter und löst sich in der Ellbogenbeuge auf.
Du setzt dich in deinen bevorzugten Ledersessel.
Ah, du, mein Nini Lucia, und du, mein Nini Kiri. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Vergnügen haben werde, euch in meinem Wohnzimmer sitzen zu sehen. Wirklich, das hätte ich nie gedacht, hörst du dich plappern. Du hast das Gefühl, dass du es gut machst und zwingst noch mehr Fröhlichkeit in deine Stimme.
Aber jetzt bin ich da. Und ihr seid da. Sagt mir, wie geht es allen?
Kondoliere, befiehlt mein Nini. Christine hustet Schleim. Dann sitzt sie teilnahmslos da.
Oje, oje, murmelst du. Das tut mir leid. Was ist passiert, Vasikana?
Meine Tante. Bei ihren Geschichten geht es immer um Blut.
Das kann nicht sein, rufst du.
Jetzt willst du die Geschichte hören, damit du froh sein kannst, keinen Manyanga geheiratet zu haben. Diese jungen Männer, die Söhne ihres Vaters, sie gehen so weit und nichts hält sie zurück, nichts.
Lucia und Christine blicken sich an.
Ah, diese Jungs sind eine Geschichte, aber nicht die, wegen der wir gekommen sind, sagt Christine.
Aber du hast doch Blut gesagt, sagst du und bist dir bewusst, dass du die Ameisen besiegt hast.
Du bist angespannt, aber nichts kriecht mehr.
Lucia sagt, erzähl's ihr, damit es vorbei ist.
Christine erzählt und es stellt sich heraus, dass das Blut, von dem sie spricht und das länger geflossen ist, als es fließen sollte, in der Tat das Blut der Witwe Manyanga war, aber nicht aus ihrem Äußeren, sondern aus ihrem Inneren.
Weißt du noch, ich habe es gesagt, Tambuzai, sagt Kiri.
Auch schon beim ersten Mal floss das Blut nicht nur aus den Adern meiner Tante. Diese Jungs wussten, dass es auch aus ihrem Bauch kam, als sie anfingen, sich gegenseitig mit Flaschen aufzuschlitzen.
Matabitha kommt herein und erkundigt sich, ob sie das Essen servieren soll. Du fragst, ob es noch 10 Minuten auf dem Herd stehen kann. Sie rechnet nicht nach, wie lange sie Überstunden machen muss, um das Geschirr zu spülen, und ist großzügig einverstanden, dass das Essen warten kann.
Deswegen haben sie immer gestritten, fährt Christine fort, zieht die Schultern hoch bis zu den Ohren und klemmt die Hände unter die Achseln. Sie wussten, dass meiner Tante mit dieser Blutung kein langes Leben bleibt. Ignor hat sogar so getan, als würde er seiner Mutter helfen, damit die anderen das Haus nicht kriegen und alles ihm bleibt. Manchmal frage ich mich, ob die Leute vergessen haben, wie viele im Krieg waren. Denn wenn sie es nicht vergessen haben, die Leute in diesem Land, was ist dann los mit ihnen? Warum sind sie so dumm? Glauben sie, dass wir es deswegen getan haben?
Tsch, sagt sie bitter und saugt an den Zähnen.
Deswegen waren wir nicht im Krieg. Und haben ohne Essen und Decken gelebt, sogar ohne Kleidung, ohne unsere Eltern und Verwandten. Manche von uns ohne Beine. Aber jetzt sind wir hilflos und können nichts tun gegen die Dinge, die wir erleben und für die wir nicht gekämpft haben.
Mein Nini saugt ebenfalls an ihren Zähnen, in lauter Zustimmung und schürzt die Lippen.
Diese Jungs sind noch schlimmer.
Christine nickt, behandelt dich, als wärst du eine Verwandte. Denn solche Dinge kann man Fremden gegenüber nicht eingestehen, die weggehen und darüber lachen.
Sogar noch schlimmer als der Mann meiner Tante. Und er war nur ein dummer alter Vater, sagt sie voller Ingrimm.
Maitabitha stellt eine Schale mit Wasser auf den Esstisch und legt ein gefaltetes Handtuch daneben. Du kalkulierst, wie lange deine Gäste bleiben werden. Aber es ist, als würde Kiri einen Dorn in ein Furunkel treiben.
Diese Manyangas halten sich für Städter, schnaubt Christine. Sie sind Bauern, genau wie ihre Eltern, wie wir alle. Sie sind kleine Leute, die nichts hatten außer einem freundlichen alten Weißen, der Manyanga einen Job gegeben und ihn zum Manager gemacht hat.
Du sagst es, man muss es sagen, pflichtet ihr Mainini Lucia bei.
Leute wie Tambuzai hier sollten es hören.
Christine erzählt mit mürrischem Vergnügen die Geschichte zu Ende, die sie an dem Abend mit dem Vorfall mit Shines Frau und dem Besuch im Island begonnen hatte. Eines Abends fuhr Wamanyanga in ungezügelter Aufregung und unter Einfluss diverser importierter Getränke, mit denen er seinen zunehmenden Erfolg gefeiert hatte, an der Ecke Jason Moyo Avenue und Second Street frontal gegen einen Kombi. Infolge des Unfalls sahen schockierte Fußgänger und Personen, die sich auf den Grünflächen aufhielten, viele Körperteile der Menschen, die zuvor in dem vollbesetzten Minibus die Plätze belegt hatten, auf der Straße und den Gehwegen neben dem Africa Unity Square verstreut liegen. Überall war Blut. Wamanyanga jedoch stand aus dem Chaos der Verstümmelung auf und setzte einen zittrigen Fuß vor den anderen. Alle, die ihn davongehen sahen, erinnerten sich, dass er aussah wie der Inbegriff von Unversehrtheit, wenn auch ein wenig wackelig. Der größte Schlag für ihn waren der Totalschaden seines BMWs und seine vorübergehende Zurückstufung auf einen bescheidenen Datsun Sunny. Die Leute bewunderten die stoische Haltung, mit der Manyanga sich damit abfand. Doch dann begann sein Körper anzuschwellen. Es war, so berichteten Beobachter, der auf unehrliche Weise erworbene Wohlstand, der sein Karma erfüllte und Wasser in ihm aufstaute, wie er das Geld der Firma aufgestaut hatte. Und wenn nicht dies, dann war es der Zorn einer wütenden Seele, die einem Fahrgast des Busses oder einem seiner Muti-Opfer gehört hatte. Alle wandten sich gegen Manyanga. Seine Freunde beglückwünschten ihn nicht mehr zu einer raschen Erholung, der Eleganz seines Heims und der Größe seiner Autos, da sie erkannten, dass sein Umfang nicht auf sein Wohlbefinden zurückzuführen, sondern der Lohn seiner Sünden war. Sie waren sich einig, dass sie ihn schon immer für einen verachtenswerten Betrüger gehalten hatten. Wamanyanga seinerseits war wütend auf seine Vorfahren, weil sie keine Rache am Kombifahrer geübt hatten. Hatte er nicht einen BMW verloren, infolge des rücksichtslosen öffentlichen Transportmittels, das im Zentrum der Stadt zu schnell gefahren war? Und jetzt wurde er, Manyanga, angegriffen, statt bemitleidet? Das Grübeln erhöhte seinen Blutdruck und blähte ihn noch mehr auf. Und als wäre das alles noch nicht genug, kam der zornige Geist eines Abends, als er im Bett lag, in das Zimmer, das zu Scheins wurde. Er setzte sich auf seine Brust, weigerte sich, auf die Gebete oder die Gesänge seiner Frau zu hören, verhöhnte jeden Einzelnen der von ihr angerufenen Vorfahren ihres Mannes und attackierte ihn erbarmungslos. Keuchend, schwitzend und zitternd aufgrund von Sauerstoffmangel, aber auch aus Angst, die die Atemnot noch steigerte, wurde Wamanyangas Zustand kritisch, weit jenseits von Mai Manyangas Fähigkeiten, ihm Luft zuzufächeln und anderer unterstützender Maßnahmen. Bald war Mai Manyanga am Telefon, das an diesem Abend funktionierte. Auch der Krankenwagen war verfügbar, da er früher am Tag aus der Werkstatt zurückgekommen war. Gleich darauf raste er mit Sirenengeheul in die Einfahrt der Manyangas. In Sekundenschnelle schnallten Notfallsanitäter dem Manager eine Sauerstoffmaske über Mund und Nase. In der Flasche befand sich Sauerstoff. Doch selbst diese bewundernswerte Professionalität konnte dem rachsüchtigen Geist nichts anhaben. Er bohrte sich tiefer in Wamanyangas Lunge und drückte zu. Als Wamanyanga aufhörte zu keuchen, weigerten sich die Sanitäter, die Leiche mitzunehmen und setzten Mai Manyanga davon in Kenntnis, dass das korrekte Vorgehen verlangte, im Voraus zu zahlen, da Wamanyangas Krankenversicherung aufgrund der langen Behandlungsdauer abgelaufen war. Mai Manyanga war nicht in der Lage, das Geld herbeizuschaffen, da sie in Trauer versank. Auch die 999 für die Polizei konnte sie nicht wählen. Ihre Söhne, nüchterner, als sie es fürderhin sein sollten, bündelten ihre Kräfte, um alles zu organisieren. Es war das letzte Mal, dass Wamanyanga, dessen Lebensstil, ausgebreitet auf den bunten Seiten, immer für Aufregung gesorgt hatte, im Clarion erwähnt wurde. Es war auch das letzte Mal, dass seine Söhne gut zusammenarbeiteten. So hat es angefangen und ist dann zu etwas anderem geworden, schließt Christine. Alles war kaputt und fiel auseinander. Ignor hat das Haus übernommen und meine Tante starb mittellos. Können wir von einer Person wie Ignor etwa Gutes erwarten? die Gutes tun, wie meine Tante. Sind die nicht einfach nur dumm?
Es tut mir leid, sagst du, als sie geendet hat, und stehst auf, um ihr die Hand zu schütteln. Eine Geste, die du schon hättest ausführen sollen, als du von Witwe Manyangas Dahinscheiden erfahren hast. Du kondolierst mit trübsinniger Schicklichkeit und betest, dass die zur Schaustellung guter Manieren deine beiden Tanten beschwichtigen und den unerwünschten Besuch verkürzen wird.